In dem Klappentext zum Buch heißt es, dieses Buch ist die erste große Gesamtdarstellung einer neuen politischen Bewegung, die das gesellschaftspolitische Klima Deutschlands in einer Weise verändert, wie man es vor kurzem kaum mehr möglich hielt. Warum kann man im Fall von Pegida, AfD und den anderen von einer neuen Bewegung sprechen?
Weil wir leider alle Bewegungsmerkmale haben. Das heißt ganz konkret, dass wir eben mittlerweile mit der AfD eine Partei haben, die in dieser sozialen Bewegung von rechts der politische Magnet für die parlamentarische Ebene ist. Und Pegida, aber auch die identitäre Bewegung oder 1% sind dann beispielsweise auch die atmosphärischen Anheizer auf der Straße, die durch Aktionen eben sehr, sehr schnell in die Medien auch geschossen sind. Und als dritter großer Bereich, gerade auch in Sachsen halt nicht unbedeutend, ist eben auch das Institut für Staatspolitik als sozusagen eines der ideologischen Zentren, wo Argumente und Positionen geschliffen und gefeilt werden, um eben noch besser in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Und da merkt man eben, dass wir schon verschiedene Aspekte haben, die eben eine soziale Bewegung ausmachen, obwohl das Wort sozial natürlich ein bisschen verstörend ist, weil wir wissen, die Bewegung hat keine sozialen Inhalte, aber sie haben halt die Aktionsmerkmale einer sozialen Bewegung.
Jetzt hat sowas einen Verlauf, und auch wenn wir uns den Verlauf von Pegida und den Ablegern oder aber auch den der, sagen wir mal, Erfolge der AfD so angucken, dann scheint mir das in so Wellen zu verlaufen, die gerade so ein bisschen am Abebben sind. Ist das eine Fehlwahrnehmung?
Naja, die AfD, das muss man leider sagen, hat unglaubliches Glück gehabt. Sie ist ja eigentlich eine sehr, sehr junge Partei und ist quasi von Wahlerfolg zu Wahlerfolg geschlittert und hat das relativ geschickt gemacht. Sie hat nämlich vor allem eins versucht zu unterbinden, interne Debatten, wie sie sich eigentlich grundsätzlich politisch ausrichten wollen. Und genau das ist im letzten Jahr dann doch ausgebrochen, diese Auseinandersetzung, weil schlicht und einfach die Zeit der Wahlkämpfe vorbei war. Und dann hat man sofort gemerkt, aha, die sind ganz schön disparat, das ist ein sehr heterogenes Spektrum. Und nun beginnen ja auch die harten Auseinandersetzungen. Wollen sie eine bewegungsorientierte Partei sein oder wollen sie eine Partei sein, die quasi bald in Regierungskoalitionsebene mit hineingehen will? Und das war letztlich auch der Streit um Frauke Petry und Björn Höcke, um es nur an zwei Namen festzumachen, auf dem letzten Parteitag. Im Wesentlichen ging es vor allem um diese Frage und weniger ums Personal.
Und das Ergebnis bleibt abzuwarten, denn aus diesem Parteitag in Köln ist ja zumindest hervorgegangen, dass Frauke Petry jetzt mehr oder weniger ins Abseits gestellt worden ist, erstmal von anderen Kräften der Partei. Und was das für den möglichen weiteren Wahlerfolg aussagen wird oder was für eine Wirkung es haben wird, bleibt wahrscheinlich abzuwarten. Man mutmaßt aber zumindest, dass sozusagen klarere, rechtere Positionen noch mehr bestimmen sein können, als die zumindest aus meiner Wahrnehmung auch durch Petry vorher schon da gewesen sind.
Ja, Petry hat natürlich eine ganz dubiose Rolle eigentlich gespielt. Sie ist ja diejenige, die quasi auch mit Hilfe des rechten Flügels innerhalb der AfD die Macht errungen hatte und mittlerweile dann eben selbst von diesem rechten Flügel gerade sozusagen beiseite geschoben worden ist. Alexander Gauland ist mit Björn Höcke und André Poppenburg drei der führenden Persönlichkeiten, die genau diesen Rechtskurs der Partei offen forciert haben. Und Frauke Petry hat selbst damit geliebäugelt. Sie hat ja selbst nochmal ins Gespräch gebracht, man müsste den Begriff völkisch positiv besetzen. Da merkt man wirklich, es ging um Machtspiel und weniger um ideologisch-politische Grundsätze. Fragen. Das, was ich meinte, sind strategische Ausrichtungsfragen gewesen. Und da war man sich nicht so ganz einig. Und gleichzeitig muss man auch sagen, natürlich hat die AfD auch ein Häkchen Glück gehabt. In den letzten Wahlkämpfen gab es leider ein großes Thema. Das war die vermeintliche Flüchtlingspolitik, die Krise dieser Politik. Und genau dieses Thema ist ihnen letzt abhandengekommen. Mit dem Aufkommen von Martin Schulz als neuer Kandidat der SPD ist ja eindeutig eine Themenverschiebung vonstatten gegangen, nämlich hin zu sozialen Themen. Und auf dieser Ebene ist die AfD inhaltlich, das räumt Alexander Gauland ja selbst ein, unglaublich schlecht aufgestellt. Außer Hetze und Propaganda haben sie da ja nicht. Sie haben keine sozialpolitischen Konzepte. Und genau das fällt ihnen jetzt quasi auf die Füße. Sie haben kein Wahlkampfthema, was in der Mitte der Gesellschaft gerade brennt.
In dem Buch, um das es heute Abend auch gehen wird, beziehungsweise den Inhalt des Buches, da wird ja stark gemacht, dass es eine neue Entwicklung gibt und die ihren Ausdruck ja auch in diesen Bewegungsteilen AfD, Pegida etc. spielen. Wie stark ist denn die strategische Einflussnahme auf gesellschaftlich relevante Diskurse durch die extreme Rechte, die da drin sich wiederfindet? Du hast ja selbst die Namen schon fallen lassen. Götz Kubitschek wäre da einer von denen, die da so im Hintergrund Think-Tank-mäßig unterwegs sind, aber an der politischen Front auch der Björn Höcke aus Thüringen. Wie ist denn da sozusagen die Durchschlagskraft breiter gesehen?
Ja, ich glaube, wir müssen ganz ehrlich einräumen, dass wir da gedacht haben, naja, das rauscht ein wenig an uns vorbei. Was soll es uns interessieren, wenn neurechte Theoretiker über neurechte Theorien in neurechten Seminarräumen miteinander diskutieren? Ich sage ganz böse, das hätte uns vor 15, 20 Jahren interessieren müssen und nicht erst heute, weil diskursive Verschiebungen schlicht und einfach ein unglaublich langwieriger Prozess sind. Götz Kubitschek räumt das selber ein. Sie haben zwischenzeitlich auch gedacht, naja, die Bundesrepublik, jetzt in Ihren Worten gesprochen, ist so eine abgesicherte Gesellschaft, wir werden dort kaum einen großen gesellschaftlichen Umschwung kriegen. Und jetzt sagen Sie auf einmal, doch, jetzt ist die Zeit da für das, was wir erarbeitet haben. Und Sie räumen auch ein, Götz Kubitschek sagt das selber, ohne Personen wie Thilo Sarrazin, die quasi aus der Mitte der Gesellschaft mit einem Renommee gekommen sind, aber gleiche Rechte, Ressentiments verinnerlicht haben, ohne deren Publizität hätten wir jetzt diese diskursive Verschiebung nicht. Das heißt, wenn man ein Wechselspiel zwischen rechten Ressentiments in der Mitte der Gesellschaft und die neue Rechte, die quasi sich argumentativ auf diese Zeit vorbereitet hat und jetzt sozusagen ihre Zeit gekommen sind.
Das lässt die Frage unabdingbar erscheinen, warum das so ist. Ne? Also ich hatte es ja eingangs auch gesagt, Sozialforschungsinstitute haben schon über Jahre immer wieder darauf hingewiesen, dass da eine stabile Menge an Menschen in Deutschland menschenfeindliches Gedankengut mit sich rumträgt. Das ist immer wieder irgendwie mehr oder weniger offen diskutiert worden. Meistens ist es eher negiert worden von der breiten, ja auch politischen Vertretung der Bevölkerung. Warum ist denn das so, dass wir das verpennt haben, 15 Jahre lang, 20 Jahre lang damit adäquat umzugehen?
Ja, ich befürchte, weil man sich selbst nicht hinterfragen wollte. Die Mitte suggeriert ja quasi, die Mitte selbst zu sein und damit immer so zu tun, als ob alle Ressentiments gegen Flüchtlinge, Migranten, wenn man sich die Studie nämlich genauer anguckt, sind die Werte noch erschreckend höher. Man sagt, 20% der Befragten haben geschlossenes rechtspopulistisches Weltbild, aber an die 50% haben beispielsweise Ressentiments gegen Migranten, gegen Flüchtlinge. Da sieht man, wie groß das Potenzial ist, was da angespielt werden kann. Und genau darüber wollten wir nicht reden. Die Mitte der Gesellschaft hat so getan, als ob die Extremismen in der Extremismustheorie folgend mehr am linken oder am rechten Rand sei und dass es diese rechten Ressentiments in der Mitte gar nicht geben würde. Es hat lange, lange gedauert und im Übrigen in einigen Bundesländern sind es immer noch einige Landesregierungen oder auch konservative Parteien, die sehr bemüht sind, den Begriff Extremismus der Mitte sozusagen zu negieren. Sie wollen das nicht wahrhaben. Und das ist einer der großen Punkte, den man immer wieder feststellt. Man wollte sich inhaltlich dem nicht auseinandersetzen und man wollte vor allem etwas nicht sich eingestehen, dass eine neoliberale Wirtschaftspolitik immer zu autoritären Gesellschaftsvorstellungen führt. Wenn ich immer predige, jeder ist seines Glückes Schmied, dann muss man sich nicht wundern, wenn Solidarität und Empathie in der Mitte der Gesellschaft schwindet. Wenn jeder darauf gepolt wird, zu sagen, ich alleine schaffe das schon und die, die es dann nicht schaffen, sind selber schuld, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Sozialsysteme in Frage gestellt werden.
Jetzt könnte man panisch auf die Anfang 90er verweisen und anhand der Zahlen der Übergriffe auf Menschen mit nichtdeutschem Hintergrund, auf Geflüchtete, auf die Unterkünfte für Geflüchtete in den letzten Jahren, ist das nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ja Moment mal, es hat sich schon ein bisschen was verändert. Es gibt Bevölkerungskreise, die sehr viel breiter geworden sind, die eben dagegen sich auch auflehnen und sagen, hier, das läuft so nicht. Und die Menschen, die Geflüchtete auch unterstützen. Und das hat sich erheblich verändert zu den 90ern. Angenommen, dass diese eher bitteren Töne, die wir gerade so angeschlagen haben, sind die Realität. Wie gehen wir denn damit um?
Na, ich glaube, dass man wirklich positiv formulieren kann, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dass Deutschland sich jetzt wirklich entscheiden muss. Wollen wir ein Einwanderungsland sein? Wollen wir eine multikulturelle Gesellschaft sein? Ja oder nein? Und das ist auch zum Beispiel einer der Punkte, den ich auch so ernüchternd finde. In der momentan laufenden Debatte sucht man gar nicht die inhaltliche harte Konfrontation beispielsweise mit der AfD und fragt sie, wo wollt ihr eigentlich hin? Was für ein Land wollt ihr eigentlich haben? Was heißt das eigentlich, was ihr dort sagt? Und das ist einer der Punkte, wo ich denke, wir noch viel genauer argumentieren müssen, sowohl auf der parlamentarischen Ebene, sowohl in der zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung. Um das mal ganz plakativ zu sagen, die Leute, die AfD wählen, wenn man das so pauschal sagen will, sind nicht, wie immer so gern suggeriert, nur Modernisierungsverlierer und Protestwähler. Das heißt, es sind auch Leute, die sich bewusst für deren Gesellschaftsbild entschieden haben. Das heißt für mich, wenn ich so ein Gemisch an Klientel habe, die sich in diesem Milieu bewegt, heißt es einerseits, diejenigen, die man erreichen kann, mit kritischen Gesprächen versuchen, ihr Nähtchen aufzuklären. Und diejenigen, die politisch sich bewusst entschieden haben, die müssen inhaltlich angegriffen werden. Und genau hier erlebe ich immer wieder ein ganz großes Zögern. Man sieht das ja schon immer in Talkshows, wie wenig dort die AfD-Politikerinnen und Politiker auf ihre inhaltliche Substanz zurückgedrängt werden. Sondern man redet ganz viel, aber man wagt es ganz, ganz selten, ihnen inhaltlich zu sagen, was sie hier wollen, ist ein autoritärer Staat. Und was bedeutet das? Und genau an der Stelle würde ich mir dann auch wünschen, dass man herausarbeitet, diese autoritären Gedanken richten sich ja von der AfD und Pegida und 1% und dem Institut für Staatspolitik ja nicht nur gegen die Geflüchteten, gegen die Fremden, sondern es richtet sich auch immer gegen die eigene Bevölkerung. Und das ist einer der Punkte, wo ich wirklich mal sehr überrascht bin, dass so ein Talkshow von der Moderation da nicht erst zugespitzt wird.
Da fällt noch was rein in diese Fragestellung, wie damit umgehen, denn aus meiner Sicht diese AfD zum Beispiel, ne, angenommen, sie verhält sich weiter so relativ ungeschickt, wie sie es tut, in Sachsen-Anhalt beispielsweise zerlegen die sich ja gerade selbst und es zeigt sich ganz klar, dass da nicht nur ein sehr merkwürdiges Demokratieverständnis in der Parteispitze unterwegs ist, sondern dass es da wahrscheinlich nicht mal allzu große gemeinsame Überlegungen gibt, was diese Partei eigentlich sein soll. Da wird von Führerstreit im Sinne von Poggenburg versucht da alle auf Linie zu bringen und so gesprochen. Das zeigt ja auch immer für eine gewisse Menge von Menschen, die durchaus gewillt waren, immerhin 24% in Sachsen-Anhalt, ihr Kreuz bei der Partei zu machen, dass die eigentlich nicht wählbar sind. Das heißt also auch, dass im Umkehrschluss manchmal zumindest, und das haben wir auch bei der NPD und anderen Parteien in der Bundesrepublik schon gesehen, die dann an Bedeutung verlieren und wieder in so eine Sparte zurückrutschen, nicht mehr wirklich relevant wahrgenommen werden. Die Menschen allerdings, die vorher gewählt haben und auch die Fremde vielleicht nicht so nett finden, sind trotzdem existent. Der Umgang mit der AfD auf der einen Seite, okay, aber der andere, also wie wir sozusagen den gesellschaftlichen Aspekt angehen sollten, das ist ja die Frage, ne? Weil das AfD ist aus meiner Sicht ein Anzeiger dafür, wie es aussieht.
Ja, Wahlen sind natürlich immer auch ein Gradmesser von dem, wie weit Menschen bereit sind, jetzt auch so eine Partei zu wählen. Und es ist auch immer ein Gradmesser dafür, wie die Stimmung in der Mitte der Gesellschaft ist und natürlich eben auch ein Gradmesser für die Ressentiments, die in der Gesellschaft da sind. Da würde ich auch überhaupt gar keinen großen Widerspruch sehen. Ich befürchte aber, dass wir da zum Beispiel noch viel gravierender neu überlegen müssen, was ist denn eigentlich passiert, dass wir diese Menschen nicht erreicht haben. Und da, glaube ich, beginnt gerade erst die Debatte, wenn man ehrlich ist. Es beginnt die Debatte in den Bildungseinrichtungen, wo erreichen wir diese Menschen. Es beginnt die Debatte auch in zivilgesellschaftlichen Strukturen, bei der Freiwilligen Feuerwehr beispielsweise oder auch im Gartenvereinstrukturen, wo man sich schon fragt, Mensch, wieso ist denn mein Nachbar in der Gartenlaube so ein bisschen komisch oder mein Kamerad bei der Feuerwehr so ein bisschen eigen? Wo ist da der Mut und wo ist das Know-how, um dann das Gespräch zu suchen? Und ich glaube, das ist ein Punkt, darüber wird unglaublich viel geredet, aber konzeptionell und ganz pragmatisch, befürchte ich, sind wir da wirklich erst am Anfang. Man hat sich immer so ein bisschen ausgeruht, nämlich nach dem Motto, was eben gerade auch anklang, naja, irgendwann erledigt sich das von selber und man merkt bei manchen Parteien, auch wenn sie die auf parlamentarischer Ebene mit denen nicht zu tun haben, ist ihnen das Thema Rechtsextremismus und Rechtspopulismus auf einmal auch gar nicht mehr so wichtig. Und das ist natürlich verheerend, weil man eben die Auseinandersetzung in der Mitte der Gesellschaft dann auch konkret gescheut hat. Und wenn ich das als letzten Gedanken dazu sagen darf, ich befürchte nur, bei der AfD haben wir noch ein anderes Phänomen. Sie haben quasi das kritische Maß überschritten, dass sie sich selbst zerlegen. Sie sind eben omnipräsent in den Landtagen. Damit haben sie das Kapital, sie haben das Know-how und sie haben tatsächlich eben auch den parlamentarischen Rahmen. Und es geht ja niemand davon aus zurzeit, dass die AfD wirklich gravierend so weit abstürzt, dass sie nicht in den Bundestag kommt. Also die Signalwirkung über das Parlament kann den Effekt haben, dass diese Selbstzerlegungsmechanismen, die wir sonst von rechtspopulistischen Parteien kennen, bei denen wir sie nicht unerfolgreicher waren, dass das dieses Mal vielleicht nicht so greift, beziehungsweise dieser Prozess der Selbstzerlegung wesentlich länger dauern wird, als wie wir das beispielsweise jetzt aus Hamburg betrachtet mit der Partei Rechtsstaatliche Offensive von Ronald Barnabas-Schill erlebt haben. Einmal gewählt, ein paar Monate in der Regierung und dann waren sie zerlegt an sich selbst oder mit der DVU in Sachsen-Anhalt vor etlichen Jahren. Ich befürchte, wie gesagt, da ist die AfD viel zu professionell und hat das kritische Maß an Volumen, an Know-how überschritten,